Nun, wenn wir nach Österreich uns wenden, so haben wir hier natürlich auch Präfigurationen. Der Wiener Stephansdom, Kirche, die erste Wiener Stephanskirche ist 1147 geweiht und die Dombauhütte soll lombardischer Herkunft sein. Donin sieht sie aus passauischen Bauleuten zusammengesetzt, angeblich weil der Bischof von Passau gegen die Babenberger in Klosterneuburg seine Bauleute durchsetzen wollte. Diese These, ich weiß nicht, wie weit diese These von Oettinger auch heute noch haltbar ist. Der zweite Bau der Stephanskirche von 1230 bis 1270 hat den lombardischen Einfluss bereits verloren und es arbeitet die normannische Bauhütte in Wien. Diese normannische Bauhütte ist zum Bau der Schottenkirche nach Wien gerufen worden und sie kam über Regensburg, Worms, Mainz, Bamberg nach Wien. Sie hat sowohl an der Stephanskirche als auch in Karnern, so in Pulgau und in Tulln gearbeitet und ihre Einflüsse gingen bis in die Steiermark und bis nach Kärnten, nach Ungarn und Dankeschön. Danke vielmals. Und nach, auch nach Schöngrabern. Ein dritter Erweiterungsbau wird dann nach 1250 gestartet und hier wird die bodenständige Wiener Dombauhütte bereits aktiv. Ihre Tätigkeit ist erstmalig in den Kirchenmeisterrechnungen von 1368 belegt. Die Stifterfiguren, vielleicht haben einige Herrschaften von Ihnen diese wunderbare Ausstellung Mittelalter in Wien gesehen im Historischen Museum und haben also diesen Eindruck der nahen Stifterfiguren vor sich gehabt. Diese Stifterfiguren, die so elegant und großartig nach französischer Mode gearbeitet worden sind, dürften möglicherweise von Meistern aus der Parlerschule aus Prag, der Kaiser Karl IV., König Karl IV. Den Veitsdom errichtet hat, von hier und der war ja der Schwiegervater von Rudolf IV., von hier nach Wien gekommen sein. Erstmalig haben wir das Archiv der Wiener Bauhütte aus dem 17. Jahrhundert. 1459 wird auf dem Regensburger Bauhüttentag die Bauhütte von St. Stephan als die Haupthütte des Deutschen Reiches angesehen. Sie ist die hohe Schule der österreichischen Steinmetzkunst gewesen und sie hat zwischen Traun und Ungarn ihr Wirkungsfeld gehabt und die gotischen Kirchen gebaut. Auch diese Hütte hat Reststatuten, wir haben einige Reststatuten eruieren können und das Wesentliche dieser Reststatuten ist, dass die Geheimhaltung der Kunst gefordert wurde. Nun, im 18. Jahrhundert, habe ich Ihnen ja schon gesagt, waren es die Angliederung der österreichischen Niederlande, die sowohl den Jansenismus als auch die Freimaurerei nach dem spanischen Erbfolgekrieg nach den österreichischen Erblanden gebracht haben. Zuerst ist ein Nachkomme des berühmten General Graf Spork mit der Freimaurerei bekannt geworden. Dieser General Spork ist literarisch im Kornett von Rilke verewigt und er hat die Schlacht bei St. Gotthard 1664 gegen die Türken gewonnen. Nun, sein Sohn, Franz Anton Graf Spork, war ungeheuer reich und er hat in seinem böhmischen Schloss Kukusch ein Zentrum des Jansenismus in Österreich gemacht. Hat von dort aus eine große Buchdruckerei finanziert, hat einige Klöster gegründet und drei seiner Töchter sind in das Zölestinerinnen- oder Zisterzienserinnenkloster Gradlitz in Ostböhmen eingetreten und hier sollte dieses Kloster zu einem zweiten Port Royal in Österreich werden. In Prag hat er in der kleinen Neustadt sein Stadtpalais gehabt. Und dort entstand die erste Loge, die bereits bedeutende Mitglieder hatte aus dem böhmischen Hochadel. Der Graf Norbert Wrubner, Josef Kinski, Gundobald Martinitz, Ferdinand Paradis. 1731 ist der Gemahl, der vorbestimmte Gemahl Maria Theresias, Franz Stephan von Lothringen, in Den Haag unter freiem Himmel, das heißt also in einer nicht ausgebauten, sondern provisorisch etablierten Loge von 6 Brüdern aus London, die extra zu diesem großen Fest in die Niederlande gefahren sind, als Lehrling und Geselle aufgenommen worden. Ein Jahr später hat er bereits in London den Meistergrad erhalten. Man übersieht, oder sagen wir, man sieht heute immer mehr den Einfluss Franz Stephans von Lothringen, nicht nur auf die österreichische Politik, sondern auch auf die österreichische Geistigkeit. Von ihm ist am Wiener Hof der Einfluss des Jansenismus ausgegangen. Maria Theresia hat sehr viele jansenistische Schriften gelesen und die staatskirchliche Gesetzgebung, die dann 1768 beginnt, ist sowohl jansenistisch als auch vom lothringischen Staatsgericht entlassen. Gleichzeitig war er das erste souveräne Haupt der Freimaurerei. Bitte schön, es gibt natürlich keinen logischen Zusammenhang zwischen Jansenismus und Freimaurerei. Das kann man also hier nicht sagen. Aber vielleicht einen psychologischen. Nämlich, dass die Menschen, die sich dort dafür interessieren, moralisch sein wollen und eine Einübung in die Moral vornehmen. Der Jansenismus verschiebt ja, im Jansenismus wird ja die Kommunion häufig verschoben und der Mensch soll also durch die öftere wiederholte, der Stephan hat, glaube ich, 3-mal in der Woche gebeichtet, durch diese wiederholte Beichte immer mehr für ein Gotteserlebnis bereit gemacht werden. Und dann soll also der Empfang der Heiligen Kommunion dieses große Gotteserlebnis vermitteln. Also hier ist das ein natürliches Training mit Hilfe der Beichte also auch vorgenommen worden. Und in der Freimaurerei versucht man nun auch, sich innerhalb dieses Systems einzuüben in Gedanken nach der Brüderlichkeit, der Freiheit, der Gleichheit. Und auch, und das ist, wir sind also hier am Ende des feudalen Zeitalters, hat plötzlich der Adelige das Bedürfnis zu arbeiten. Er lässt nicht mehr so und so viele Leibeigene für sich was tun, sondern er selber, und das 18. Jahrhundert war ein unerhört produktives Jahrhundert. Ich also an Kaunitz denke, was der Mann gearbeitet hat, das ist, kein Bundeskanzler bringt es heute zusammen. Nun ist Franz Stephan das erste souveräne Haupt der Freimaurerei. Und das hat natürlich in ganz Europa ein riesiges Aufsehen gemacht. In der Toskana, wohin er ja dann mit Maria Theresia gekommen ist, ist knapp nach dem Herauskommen in Inti 1738 die Inquisition aufgetreten und hat also dort einige Freimaurer festgenommen. Es wurden Gesetze noch unter den Medicis verschärft. Todesstrafe und Güterkonfiskation standen also als Strafe für Teilnahme an der Freimaurerei. Nun, Helfert hat in diesem, der berühmte Historiker des 19. Jahrhunderts, hat nun in der böhmischen Freimaurerei gemeint, es seien die Mitglieder der Loge, zu den drei Sternen in Prag, Konfidenten des bayerischen Kurstenes. Und sie hätten sich daher hochverräterisch gegen die Maria Theresia gestellt. Bitte schön, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich erzähle es Ihnen halt. Jedenfalls, der Franz Stephan hat in der Toskana 1739 diese Freimaurer freigelassen und hat nun die päpstliche Bulle ignoriert. In Prag entsteht 1742 die große erste gemeinsame Loge. 1741 wird in Wien in der Renngasse im Hotel zu den drei Hakeln auf Anregung des Breslauer Fürsterzbischofs Graf Schafgotsch die erste Loge in Wien aufgemacht. Sie zählt Mitglieder Batjani, Hojos, Basheim, Reiferstedt, Starnberg, Trautmannsdorf, Windischgrätz, Seilern, Schwarzenberg. Viele Offiziere, Weltgeistliche, wenige Bürgerliche. 1747 dürfte eben diese geheime Loge in Rosenau entstanden sein. 1749 hat sich dann das Logenleben in Wien etwas gelockert, zerstreut, es waren die verschiedenen Kriege. Und 1758 lässt sich angeblich Franz Stephan von Lothringen in die berühmte Wiener Loge aufnehmen. Es ist nicht ganz klar. Es scheint